in der Wikipedia, wo man von Anfang an offen war für Manipulationsversuche und so weiter, hat man sich ein Regelwerk gegeben und auch Techniken, Bots und so weiter, die solche Manipulationen versuchen zu unterbinden. Und das macht, deshalb kann man sagen, ist die Wikipedia erstaunlich robust gegenüber Fake News und irgendwelchen Desinformationskampagnen. Aber gleichzeitig ist es auch gar nicht leicht mehr, obwohl auf der Wikipedia immer noch draufsteht, the encyclopedia that anyone can edit, also wo jeder mitschreiben kann. Wenn man sich anschaut, wer tut's am Ende? Es sind fast nur Typen. Ja? Also es sind quasi 90% sind Männer.
Die Stimme, die du gerade gehört hast, gehört Leonard Dobusch. Und es war ein Gespräch, bei dem ich viel lachen musste. Es ging um verschiedenste Themen. In der Mitte des Gesprächs ging es einmal kurz um das Urheberrecht, vorher um Wikipedia, wo unter anderem eine sehr witzige Aussage kam, was die Artikel sind mit den meistverwendetsten weiblichen Pronomen, wenn ich mich recht erinnere. Also auch eine sehr spannende Stelle, aber es geht sehr viel um Offenheit, um Transparenz, um Organisationsoffenheit. Das ist ein Themenschwerpunkt von Leonard Dobusch und es geht um viele weitere Themen. Auch am Ende gibt es einen sehr wichtigen Appell bezüglich der Nachhaltigkeit und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem sehr witzigen, sehr spannenden, sehr informativen Gespräch mit Leonard Dobusch. Was ist für Sie Erfolg?
Ja, also Erfolg liegt auf jeden Fall im Auge des Betrachters oder der Betrachterin. Und ich glaube, einer der größten Gaben ist, wenn man es schafft, für sich eine Erfolgsdefinition zu finden, die es einem erlaubt, quasi quasi einerseits sich weiterzuentwickeln in der Suche danach und aber trotzdem auch Erfolgserlebnisse zu haben. Aber es ist natürlich gar nicht leicht, das sozusagen quasi so in einem Satz zu beantworten. Ich glaube, wenn ich zurückschaue, was mir persönlich für mich Erfolg ist, würde ich sagen, sind es, wenn man sich Ziele setzt und dann darauf hinarbeitet und dann damit dann und das irgendwann dann erreicht oder zumindest, man muss nicht einmal das Ziel erreichen, das man sich gesetzt hat. Ja. Ich glaube, das ist auch wichtig. Ja. Man kann auch erfolgreich sein und trotzdem, und warum man die Ziele nicht erreicht, weil man vielleicht im Rahmen, im Zuge der Reise draufkommt, dass das Ziel gar nicht so gescheit war. Also ich würde sagen, also insofern ist es auch, deshalb ist es nicht so einfach. Ja? Also nicht so, ich habe quasi, ich will viel Geld verdienen, komme ich drauf, ich verdiene viel Geld, aber eigentlich wollte ich das gar nicht. Kann passieren. Ja? Oder das Geld macht mich auch nicht glücklich, sondern es ist vielleicht dann eigentlich was anderes. Also das heißt, aber Erfolg hat für mich schon immer was mit, man muss was dafür tun, es ist man muss dafür was aufwenden. Und wenn dann was aufgeht, ja, im Sinne von dann, und das ist aber oftmals was, was dann vielleicht gar nicht so unmittelbar ist. Ja, oftmals hat man Erfolge, ja, die zufällig erscheinen, aber der Zufall, für den hat man vorher viele Dinge gemacht, die eigentlich nicht erfolgreich waren, aber die waren die Voraussetzung dafür, dass sich dann der Erfolg von einer ganz anderen Ecke einstellt. Ja. Aber ja, also ich weiß nicht, ob das irgendwie verständlich war, aber ich glaube, wenn ich jetzt versuche, das, was ich jetzt gesagt habe, nur mit einem Satz zusammenzufassen, dann würde ich sagen, Erfolg ist etwas, was einen zufrieden und glücklich macht, weil man vorher sich angestrengt hat, was investiert hat und dafür das Gefühl hat, man bekommt was zurück.
Was haben Sie zuletzt gemacht, was nicht funktioniert hat?
Also das ist bei einem Wissenschaftler wie mir sehr leicht, weil wirklich als in der heutigen Publikationslandschaft, wo man wirklich versucht, international in angesehenen wissenschaftlichen Zeitschriften zu veröffentlichen und zu publizieren, das ist die Währung, die es im Wissenschaftsbetrieb derzeit gibt. Ja, also dann ist wirklich das Scheitern und das nicht erfolgreiche Einreichen von Beiträgen an der Tagesordnung. Ich würde sagen, ich hatte sogar die letzten 1-2 Jahre mehr Zurückweisungen, mehr gescheiterte Einreichungen als mir lieb ist, und zwar viel mehr. Also man rechnet ja damit, aber da hatte ich wirklich so eine Serie. Jetzt gegen Ende habe ich das Gefühl, jetzt wird es wieder ein bisschen besser. Ein anderer Aspekt, der sehr frustrierend für mich mit Misserfolgen gepflastert ist, ist Drittmittelanträge, also der Versuch bei verschiedenen Formen der Wissenschaftsförderung, das ist zum Beispiel der FF, der größte Grundlagenforschungsfinanzier in Österreich, dort mit Anträgen zu reagieren, auch sehr frustrierend, zumindest für mich. Vielleicht gibt es andere, die das viel besser bekommen. Aber wenn man weiß, dass die Bewilligungsquote irgendwo zwischen 10% und 15% liegt, dann heißt das einfach, dass von 10 Anträgen dort 8 bis 9 scheitern. Und ja, also insofern würde ich sagen, sehr viele Misserfolge, auch in der letzten Zeit, immer pflastern meinen Weg. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass man da eben auch eine gewisse Resilienz mitbringt. Ja, also, dass man nicht komplett sich in Zweifel in Frage stellt, aber gleichzeitig trotzdem offen genug ist, zu versuchen, daraus zu lernen und auch zu akzeptieren, dass da auch Glück dabei ist.
Wie gehen Sie an einen Beitrag ran, den was Sie einreichen? Also wie lange dauert das ungefähr? Und wie viel reicht man dann ein am Ende des Jahres? Also kann man das irgendwie beziffern?
Ja, das funktioniert ja so. Also man hat prinzipiell so einen wissenschaftlichen Aufsatz in einer wirklich guten internationalen Zeitschrift publiziert zu bekommen, das ist ein mehrjähriger Prozess. Ja, das beginnt wirklich, und deshalb kann man, das ist auch nicht immer gleich. Ja, also manche schreibt man gemeinsam mit zum Beispiel Doktoranden. Da beginnt es eigentlich schon mit damit, manchmal muss man ein Forschungsprojekt einwerben, damit finanziert man den Doktoranden oder die Doktorandin, die erheben Daten, man leitet sie an. Und der normale Ablauf ist, dass der erste Schritt ist einmal, einen ersten Entwurf eines Papers zu schreiben, da ist man mit der Datenerhebung oft noch gar nicht fertig, das schickt man mal zu einer Konferenz. Dort präsentiert man das mal, holt sich Feedback, das arbeitet man ein, dann schickt man es zu einer zweiten Konferenz, wieder Feedback, dann sagt man, okay, jetzt schauen wir, jetzt ist es vielleicht einreichfähig, ja, dann schickt man es noch, bevor man es einreicht, nochmal zum Language Editing und zu ein, zwei Friendly Reviewers, wobei ein guter Friendly Reviewer unfriendly ist. Also was meine ich damit? Das ist einer, der wirklich jetzt nicht sagt, ja, alles gut, was du machst, sondern der ist sehr hart, aber konstruktiv in seinem Feedback und oder die. Und dann, wenn man irgendwann quasi das dauert, aber dieser Prozess, der dauert schon 1 bis 2 Jahre, bis man so weit ist, dass man sagt, okay, und jetzt bin ich so weit, dass ich es zu einer Zeitschrift schicke. Und dann schickt man es dahin. Dann wartet man ein halbes Jahr, in der Regel knappes halbes Jahr, bis man die erste Rückmeldung bekommt. Oder es sei denn, man wird sofort rausgeschmissen und es geht nicht mal in Begutachtung. Okay, das ist ein sogenannter Desk Reject. Dann kann man es gleich woanders hinschicken. Aber wenn man in die Begutachtung kommt, dann bekommt man eben nach 4 bis 6 Monaten die so Gutachten zurück. Und das ist auch was man lernen muss ganz am Anfang in der wissenschaftlichen Laufbahn. Ich habe das auch erst, habe mir auch erklären lassen. Und man hat da 2 Jahre, 3 Jahre gearbeitet an diesem Ding. Ja. Das heißt, da steckt sehr viel Herzblut drin. Da ist man schon überzeugt, dass das was Vernünftiges ist. Und der Normalfall ist aber, wirklich der Normalfall ist, oder sagen wir so, der Gute, im Best Case, kriegt man 3 Gutachter, die sagen, ja, also da ist noch ganz, ganz viel zu tun. Wenn das Paper komplett umgeschrieben wird, hat man vielleicht eine Chance, dass es dann veröffentlicht wird. Aber nur vielleicht. Und das heißt, da muss man auch erstmal, dass man diese Gutachten mal verarbeiten. Also den Rat, den ich bekommen habe, den ich jetzt meinen Doktoranden gebe, ist, schlaf mal drüber, leg's mal zur Seite, zeig's jemand anderem, der nicht so mit so viel Herzblut investiert ist. Und dann liest man das nochmal und dann kommt man drauf, da sind schon ein paar gute Punkte drinnen. Und dann macht man sich an die Arbeit, weil es ist das Beste, was passieren kann, ist, dass man überhaupt dazu eingeladen wird, zu überarbeiten. Es kann auch passieren, dass die 3 Gutachter, dass da 2 sagen, das wird nichts, und dann ist man rausgeflogen. Und das ist mir zum Beispiel im letzten Jahr auch 2, 3 Mal wieder passiert. Und das ist dann schickt man es halt zu einem neuen Zeitschrift, aber das ist trotzdem immer wieder eine Kränkung.
Das ist verständlich. Also man hört auf jeden Fall heraus, dass man viel Resilienz benötigt. Was war der letzte wissenschaftliche Beitrag, der was von Ihnen veröffentlicht worden ist?
Boah. Also wie gesagt, vorher war die Frage, wie viele Zeitschriften oder Artikel hat man da? Und ich glaube, sicher derzeit 10 bis 15 Artikel in unterschiedlichem Stadium. Also von erster Draft 5-Seiter bis hin zum dritten Mal bei einem Journal unter Begutachtung. Ich muss ganz ehrlich sagen, was jetzt der allerletzte war, kann ich gar nicht jetzt, ich glaube, dass der wirklich, also der ein bisschen auf den Channel erschienen ist, das war, ich muss jetzt nachschauen, weil es eben doch viele sind, dass ich jetzt das nicht sagen kann. Ich sage, einer der letzten wichtigen großen war, und da war es auch wirklich ein ganz langer Zeitraum, der dem da vorangegangen ist, war überhaupt ein Sonderheft bei Organization Studies, das ist einer der angesehensten europäischen Organisationsforschungszeitschriften, zum Thema Offenheit als Organisationsprinzip. Und deshalb ist mir das wichtig und deshalb ist mir das vielleicht auch noch präsenter, weil das hatte einen enorm langen Vorlauf. Ja. Also da habe ich quasi selbst Konferenzpanels organisiert, 10 Jahre bevor das dann irgendwann erschienen ist, 3-mal, und habe quasi wirklich auch zu diesem Thema Offenheit in Organisationen und eine organisationstheoretische Perspektive darauf, habe auch eigene Artikel, vor allem im Bereich offene Strategiefindung, dazwischen publiziert. Ja, aber was mich immer interessiert hat, ist schon, also was mich zu diesem Thema schon lange umgetrieben hat, ist, es gibt viele Felder, wo im Zuge von digitalen Technologien Offenheit als Thema irgendwie als Label auch platziert wird. Also es beginnt bei Open Source Software, das hat mich schon in meiner Diplomarbeit umgetrieben, aber dann geht es zu Open Innovation, so ein Schlagwort heute ja in vielen Bereichen, dann im Open Government, wenn es um Behörden geht, Open Science, Open Access, wenn es um Wissenschaft geht, in den letzten Jahren auch Open Strategy, offene Strategiefindung, wenn es um Entscheidungsprozesse in Unternehmen geht. Und was ich mich da immer schon gefragt habe, ist, jedes dieser Offenheitsphänomene, die haben alle irgendwie trotzdem was gemeinsam, die beziehen sich auf neue Technologien, die sagen, Offenheit ist was Gutes, ja, aber irgendwie reden die nicht miteinander. Also die Open Innovation Leute, die interessieren sich eigentlich nicht für die Open Government oder nicht über die Open Strategy Leute und so. Und ich habe mir die Frage gestellt, gibt es da eigentlich was Gemeinsames? Ja, und genau, und da haben wir dann einen Call gestartet für eine Sondernummer genau zu diesem Thema, dass man in der Breite ein bisschen zu vermessen. Offenheit als Organisationsprinzip über diese Anwendungsfelder hinweg, ja, über Bereiche hinweg. Und genau, das ist letztes Jahr, 2023 schon erschienen, also 1,5 Jahre jetzt her.
Was würde dieses Offenheitsprinzip für Unternehmen bedeuten?
Naja, also ich würde sagen, so ich kann zwei Dinge sagen. Ich kann die Erzählung, die allgemein sehr stark damit verbunden ist, ist, dass man sagt, wenn es Organisationen schaffen, offener zu werden, dann schaffen sie es auch, Wissen von außen mit aufzunehmen, damit zu verarbeiten. Das steigert quasi so das verfügbare Wissen für eine Organisation, ja, weil man einfach mehr Ideen sammeln kann, ja, weil man breiter aufgestellt ist. Das Zweite ist, wenn man offen ist, auch nach innen, ja, also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stärker einbezieht, dass das dann auch dazu führt, dass Entscheidungen vielleicht besser verstanden werden, dass sie besser umgesetzt werden. Ja. Also das ist so ein bisschen Offenheit in dem Fall als etwas Gutes, ja, und das ist auch so, wie es teilweise, würde ich sagen, Unternehmensberater verkaufen. Es gibt jetzt inzwischen Praktikerhandbücher zu offenen Strategiefindungsprozessen, die sagen, in einer Welt, die immer dynamischer wird, ja, es macht einfach Sinn, neue Technologien dafür zu nutzen, mehr von den Kundinnen und Kunden mit einzubeziehen, in strategische Entscheidungen, mehr andere Stakeholder einzubeziehen und digitale Technologien machen das auch leichter, als es vielleicht früher der Fall war. Und ich glaube, da ist was dran. Ich glaube aber, es hat auch viele Fallstricke und man muss auch aufpassen, dass man nicht naiv ist, zu glauben, nur weil man etwas offen nennt, dass das deshalb auch offen ist oder dass nicht umgekehrt, dass es nicht auch in offenen Prozessen zu neuen Formen der Ausschlüsse, von neuen Formen von Ausschlüssen kommen kann. Ja. Also für mich ein Fall, zu dem ich auch viel geforscht habe, das ist jetzt kein Unternehmensfall, aber den finde ich, der ist sicher wahrscheinlich der relevanteste Fall, zu dem ich forsche. Das ist die Wikipedia. Ja, also wir alle nutzen sie, wir alle kennen sie. Es ist sicher die wichtigste Quelle des Weltwissens derzeit. Und ich bin auch froh, dass sie das ist, weil die Wikipedia gerade auch in Zeiten von Desinformation und so weiter sich als erstaunlich robust erwiesen hat. Ja, also ich weiß nicht, wie alt jetzt die Hörerinnen und Hörer in diesem Podcast sind, aber Leute, die so alt wie ich und keine Haare mehr haben, die wissen, in den ersten 10 Jahren der Wikipedia, so von 2001 bis 2010, da war die Hauptdiskussion, kann man überhaupt irgendwas glauben, was in der Wikipedia steht? Da kann ja jeder alles reinschreiben. Das war irgendwie so die Diskussion. Ja? Das hat sich ja komplett gedreht. Ja? Heute ist es eher umgekehrt. Ja? Heute ist es, wenn ich meine Studierenden frage, hat jemand schon mal was in der Wikipedia reinschreiben müssen? Es ist oft so, dass 1-2 Leute in der Vorlesung aufzeigen und die erzählen dann, ja, also ich war quasi bei meinem Ferialjob, quasi wurde mir aufgetragen, ich soll doch irgendwie einen Artikel für die Firma machen oder ich soll da irgendwas ändern. Das habe ich probiert, wurde sofort wieder gelöscht. Also heute ist die Diskussion genau umgekehrt. Man kriegt überhaupt nichts mehr in der Wikipedia unter. Ja? Und ich würde sagen, das ist kein Zufall, weil eben in der Wikipedia, wo man von Anfang an offen war für Manipulationsversuche und so weiter, hat man sich ein Regelwerk gegeben und auch Techniken, Bots und so weiter, die solche Manipulationen versuchen zu unterbinden. Und das macht, deshalb kann man sagen, ist die Wikipedia erstaunlich robust gegenüber Fake News und irgendwelchen Desinformationskampagnen. Ja? Aber gleichzeitig ist es auch gar nicht leicht mehr, obwohl auf der Wikipedia immer noch draufsteht, the encyclopedia that anyone can edit, also wo jeder mitschreiben kann. Wenn man sich anschaut, wer tut's am Ende? Es sind fast nur Typen, ja? Also es sind quasi 90% sind Männer. Und das heißt, da kann man, das ist doch auch absurd. Jetzt haben wir eine Sammlung des Weltwissens, an der alle mitschreiben können, dann tun es wieder nur Typen. Ja? Also das hat Folgen auch für den Inhalt, weil manche Themenfelder, also was männliche Nerds interessiert, da ist die Wikipedia die nochmal beste Quelle. Ja? Also es gibt Studien, die zeigen, wo die meisten weiblichen Pronomen vorkommen. In welchem Bereich ist das? Da kommt man nie drauf. Die meisten weiblichen Pronomen kommen vor in den ganzen Artikeln über Schlachtschiffe. Die haben nämlich meistens weibliche Namen, ja, und Männer interessieren sich halt für Kriegsschiffe, ja. Das heißt, da wird da ganz viel drüber geschrieben. Während manche Themen, die stärker Frauen interessieren, in der Wikipedia einfach schlechter abgebildet sind. Einfach, weil es weniger weibliche Autorinnen gibt. Nur ein Beispiel, ja. Und da gibt's viel Forschung dazu, die das zeigt. Und in meiner Forschung schaue ich mir da zum Beispiel an, oder stelle ich mir die Frage, okay, jetzt ist Wikipedia so offen, dass jeder theoretisch mitschreiben kann. Es tut aber nicht jeder, es tut nur eine Minderheit, es tun vor allem Männer. Wie? Also ich kann mal sagen, offen für alle ist offensichtlich nicht offen genug. Offensichtlich gibt es da eine Exklusion, die vielleicht nicht sogar trotz, sondern vielleicht sogar wegen dieser radikalen Offenheit passiert. Und ich am einfachsten verständlich ist das, glaube ich, in Österreich gibt es einen Spruch, wer für alles offen ist, ist nicht ganz dicht. Ja? Und ein bisschen trifft es das auch auf die Wikipedia zu. Wenn ich für alle offen bin, dann lasse ich halt auch Leute rein, die andere vertreiben. Dann habe ich halt irgendwelche, dann es gibt einen Spruch, der kommt eigentlich aus der Open-Source-Software-Szene, Valerie Aurora, die hat das mal festgehalten, aber den finde ich sehr eingängig. Die hat gesagt, wenn du eine Gruppe von 10 männlichen, freundlichen, sympathischen, zuvorkommenden, hilfsbereiten Softwareentwicklern bist und in deiner Gruppe von 10 ist aber einer dabei, der Frauen belästigt und unsympathisch ist, dann werden die Frauen wegen dem einen Typen wegbleiben, auch wenn die anderen 9 nett sind. Soll heißen, wenn du den einen nicht raushaust, dann werden trotzdem keine Frauen kommen. Ich meine, man kennt es auch an anderen Beispielen. Und das ist aber eine schwierige Herausforderung. Weil die Wikipedia von Freiwilligen geschrieben wird, schwierig. Leute, die vielleicht seit Jahren tausende Editierungen gemacht haben, zu sagen, wir hauen dich jetzt raus, ohne zu wissen, dass dafür dann 20 Frauen nachkommen, die den ersetzen. Ja, ist schwierig. Also man kennt das Problem ja von Clubs und Bars, ja. Wenn mal nur mehr Typen dort sind, dann ist es bald zu Ende, weil dann bleiben irgendwann auch die Typen weg. Ja? Also deshalb versuchen dann oftmals irgendwelche Clubs oder Bars verzweifelt Frauen zu akquirieren und dann dürfen Frauen gratis rein und kriegen noch ein Glas Sekt. Ja? Während irgendwie, weil wenn die Frauen dort sind, kommen die Männer sowieso, aber wenn keine Frauen mehr dort sind, bleiben irgendwann auch die Männer weg. Ja? Also so, und von einem ähnlichen Problem steht die Wikipedia, nur dass sie nicht mal Sekt anbieten können. Ja? Also das heißt, die müssen, und das ist halt, das finde ich aus Organisationsforschungssicht spannend, ich kann jetzt nicht einfach mehr Frauen einstellen. Ja, die Frauen müssen kommen wollen und sie müssen bleiben wollen. Ja, und wenn ich da meine Kultur nicht ändere, und wie ändere ich es aber, wenn es nur eine freiwillige Community ist, die das macht? Also man merkt schon, es ist gar nicht so trivial. Ja, und diese Frage von, jetzt bin ich eh schon offen und dann habe ich trotzdem krasse Ausschlüsse oder krasse Schlagseite, wer bei mir mitmacht. Ich glaube, das ist auch für Unternehmen extrem wichtig, ja, zu wissen, wenn ich alle einlade, bekomme ich nicht automatisch wegen einem repräsentativen Querschnitt, ja, sondern kriege ich eine spezifische Gruppe.
Was würden Sie im Falle von Wikipedia tun? Also Sie haben gesagt, Wikipedia hat keinen Sekt, was man anbieten kann. Wie würden Sie jetzt bei Wikipedia weitergehen? Jetzt gerade als Beispiel, damit wir das Beispiel ein bisschen in die Zukunft treiben.
Ja, also ich meine, natürlich mache ich mir darüber viele Gedanken auch und ich bin auch teilweise auf Praktikerkonferenzen, der Wikicon zum Beispiel, wo die Wikipedia-Editoren sind, da mache ich mich immer unbeliebt. Weil ich dort dann immer sage, ja, ich glaube einfach, es gibt für manche Bereiche, es ist zwar eh schön und gut, wenn die Wikipedia von Freiwilligen gefüllt wird, und das will ich auch nicht ändern wollen, aber diese Ideologie, dass man niemanden fürs Schreiben bezahlen darf, und das ist so quasi stark, dieses Tabu, ich glaube, das muss man brechen. Ich glaube, man muss einfach zusätzlich zu den freiwilligen Redaktionen schaffen, man braucht AnsprechpartnerInnen, ich glaube zum Beispiel vor allem für Artikel auch zu lebenden Personen, da muss es möglich sein, dass man sich an wen wendet und an eine Redaktion wendet, die da theoretisch dann eingreift. Weil derzeit ist es so, wenn ich einen Wikipedia-Artikel habe, und das betrifft auch wieder vor allem zum Beispiel Frauen mit Migrationshintergrund, es gibt ja zwei Gründe, warum Menschen mit dem Wikipedia-Artikel unglücklich sind. Die eine Hälfte ist unglücklich, weil sie keinen haben, und die andere ist unglücklich, weil sie einen haben. Ja, wenn man nämlich einen Wikipedia-Artikel hat, dann ist man dem ausgeliefert. Das ist dann, sobald er da ist, ist das Erste, was die Suchmaschine anzeigt. Und gleichzeitig darf man ihn ja selber nicht ändern. Ja? Oder soll man nicht, oder wenn und so weiter. Und das heißt, und das betrifft aber jetzt teilweise, bei Frauen stehen da teilweise auch Sachen drinnen, die nicht stimmen. Ich kenne selber einige Beispiele, die kontaktieren mich dann, weil ich ja Wikipedia-Forscher bin und ich sage, ja, ich kann auch nichts ändern. Aber das ist ein Problem. Die sind da verloren, weil die müssen sich an eine offizielle Stelle wenden können, wenn da verleumderische oder falsche Dinge drinnen stehen. Ja, weil wie kommen die dazu, dass sie jedes Mal, wenn sie wo im Fernsehen zu sehen waren, nachher 2 Tage lang sich um ihren Wikipedia-Artikel kümmern müssen, dass der wieder sauber ist. Ja, also das ist nur ein Beispiel. Also das heißt, ich glaube, es braucht in der Wikipedia eine gewisse Professionalisierung. Ja, ich glaube, dann das erlaubt dann nämlich auch, dass man zum Beispiel Frauen einstellt. Ja, ich glaube, es braucht ein professionelles Community-Management. Also wenn man sich anschaut, kein Tageszeitungsforum kommt ohne professionelles Community Management aus. Ich brauche eine Moderation, sonst eskaliert das sofort. Aber das größte Forum der Welt, die Wikipedia, findet, nee, brauchen wir nicht. Ja? Und das, glaube ich, funktioniert auf Dauer nicht oder funktioniert jetzt schon seit Jahren nicht. Und man versucht ja daran jetzt schon seit Jahren, ohne dass man an diesem Tabu der Hauptamtlichkeit rüttelt, das in den Griff zu bekommen, schafft es aber nicht. Und ich glaube einfach, das ist jetzt, haben wir es wirklich lang genug probiert, jetzt wäre es mal gut, das mal zu probieren. Wenn es nicht klappt, hört man wieder auf. Ja? Aber ich glaube, und da kann man an unterschiedlichen Stellen ansetzen, eben, dass man sagt, einerseits gibt es Community-Managerinnen und Manager, die bezahlt werden, dass man sagt, für bestimmte Themenbereiche, wo ich sage, da finden wir offensichtlich genug Freiwillige, die das schreiben, ja, oder so, oder die das aktuell halten. Da gibt es halt dann doch Fokusredaktionen für bestimmte Themen oder so. Oder es gibt Ansprechpartner und eine Redaktion für Artikel über lebende Personen. Solche Dinge. Ja. Ich glaube, damit könnte man mal anfangen. Und das würde dann hoffentlich auch den Umgangston vielleicht ein bisschen ändern.
Ich habe mal das Buch gelesen von Ray Dalio. Der hat zum Beispiel jedes Meeting, was es gegeben hat, im Unternehmen öffentlich gestellt. Also jedes Meeting wurde einfach aufgezeichnet und jedem verfügbar gemacht. Zählt das eigentlich schon zu einer Offenheitsstrategie im Unternehmen? Oder ist das halt einfach?
Das ist eine radikale Offenheitsstrategie. Also es gibt Studien zu so radikalen Strategien. Kollegen von mir haben eine Studie gemacht zur Piratenpartei in Deutschland, wie die quasi am Höhenflug war. Und die haben wir damals auch jedes Committee-Meeting live gestreamt. Da war auch die Idee absolute Transparenz. Damit sind sie dann komplett gegen die Wand gefahren. Und was die dann in ihren Studien auch zeigen, ist, dass man quasi doch wieder irgendwelche Vorgespräche eingeführt, die nicht live gestreamt wurden, ja. Und ich glaube, das muss einem bewusst sein. Wenn man sich öffnet und wenn man sozusagen quasi die Hinterbühne auf einmal in den Blick nimmt, ja, dann entsteht einfach eine neue Hinterbühne. Also es ist halt, die völlige Transparenz ist nicht möglich. Ja, es gibt, Transparenz ist selber auch immer konstruiert. Man kann sogar sagen, manche Leute stellen was besonders nach vorne, um damit was anderes zu verschleiern. Also man kann sagen, Transparenz kann sogar ein Verschleierungstool sein. Ich sage nicht, dass es das immer ist. Ich bin ein großer Fan von mehr Transparenz in vielen Bereichen, gerade in der Wirtschaft. Aber Transparenz alleine hilft da auch selten. Und zweitens glaube ich halt, man muss sich bewusst sein, dass es Grenzen von dem gibt, was auch sinnvoll ist. Und dieses Beispiel, das Sie da gebracht haben, mit dem alle Meetings werden online gestellt, naja, das bedeutet einfach, dass bestimmte Dinge dann nicht in den Meetings besprochen werden. Das muss einem einfach klar sein. Das ist dann halt so. Ja, dann nimmt man in Kauf, dass bestimmte Dinge abseits des Meetings, beim Café, am Klo oder sonst wo geklärt werden. Ja, dann ist das halt nicht mehr Teil des offiziellen Meetings. Aber wenn wir eine Sache in der Organisationsforschung wirklich wissen, über 100 Jahre gibt es die BWL Zanonis. Und eine Sache wissen wir, wo es formale Organisationen und formale Regeln gibt, gibt es immer auch informale Regeln und informale Organisationen. Und das muss nicht negativ sein, die kann auch helfen. Ja? Also wir alle kennen das, wir haben schon mal mit Leuten gesprochen, gesagt, das klären wir am kurzen Dienstweg. Der kurze Dienstweg ist viel schneller. Ja? Enorm praktisch. Ja? Da rufe ich einfach an. Ja? Und dann, so, und dann ist erledigt. Und das ist auch für die Organisation gut. Wenn da quasi viele Dinge so über einen kurzen Dienstweg erledigt werden, können genau deshalb die formalen, langwierigen Regeln für die schwierigeren oder wichtigeren Fälle überhaupt bleiben. Ja, wenn nämlich jeder einzelne Fall über die normalen Regeln laufen würde, würde es zusammenbrechen, aber weil oft quasi die Regeln gebrochen werden, aber im Sinne der Regeln, also das brauchen wir dafür nicht, ja, deshalb funktioniert die Organisation überhaupt. Wir wissen, Dienst nach Vorschrift ist eine Streikform. Das darf man nie vergessen. Ja? Aber genau deshalb sage ich, es muss einem klar sein, wenn ich die formale Regel aufstelle, alles ist öffentlich, das erzeugt informale Nicht-Öffentlichkeit. Und deshalb ist es, wenn man sich näher mit diesen Fragen von Offenheit, Transparenz, das ist nicht so binär. Also was für mich zum Beispiel auch da interessant war, es gibt auch da natürlich, ich forsche zu Offenheit, es gibt andere, die forschen zu Secrecy, zu Geheimnistuerei, wenn man so will. Und die finden, sagen ja zum Beispiel, betonen, dass so etwas wie Official Secrecy, ja, also wenn man so will, ein Geheimdienst, ja, oder dass man sagt, etwas ist geheim, ja, da gibt's halt Dinge, die sind geheim, die kann ich nicht anschauen, dass das ein Transparenzwerkzeug ist. Warum? Weil ich zumindest von der Existenz weiß. Ja, das ist etwas, ich darf es zwar nicht sehen, aber ich weiß, dass es da ist und ich kann beantragen oder es gibt Leute und so weiter. Ich weiß, dass es da ist. Während andere Dinge, die im Geheimen ablaufen, von denen weiß keiner. Ja, weil sie eben nicht offizielle Geheimnisse sind, sondern inoffizielle Geheimnisse. Und die sind viel schwerer dann auch quasi dann nachzuvollziehen.
Wenn Sie jetzt mal die Brille tauschen, also man hat jetzt BWL und Wissenschaft rausgehört, aber Sie sind ja auch Jurist. Also wie sehen Sie das aus der juristischen Perspektive?
Ja, ich meine, ich muss sagen, mein juristisches Background, der wurde in den letzten zwei Jahren eigentlich, seitdem diese Sache mit René Benko passiert ist und Signer, nochmal wichtiger, muss ich sagen. Also ich habe mich sehr viel noch mehr, also ich habe während meines BWL-Studiums, gebe ich zu, war jetzt Gesellschafts- und Unternehmensrecht gar nicht so mein Lieblingsfeld. Aber das ist in den letzten zwei Jahren fast geworden, weil wenn man quasi diese verschachtelten Firmenkonstruktionen von René Benko und so sich anschaut und verstehen will und auch weiß, welche Arten von Verantwortlichkeiten oder Nichtverantwortlichkeiten da produziert werden, dann muss man sich auch mit den gesellschaftsrechtlichen Regeln, nachdem das gebaut ist, auseinandersetzen. Da habe ich, glaube ich, nochmal viel auch gelernt. Und dasselbe betrifft auch so Fragen von Bilanzierungsregeln, von eben, wie transparent ist man mit einem Vermögen und so weiter in einem Unternehmenskontext. Und da würde ich sagen, deshalb, also als Jurist muss ich sagen, kommt es natürlich dann, muss man, glaube ich, auch immer im Blick behalten, dass einfach nur, weil ich etwas vorschreibe, dass das Transparenz zu sein hat, heißt das nicht, dass das auch genauso passiert. Oder umgekehrt, ich glaube, das sieht man, glaube ich, gerade am Signer-Fall ganz gut. Die haben ja durchaus, unter Anführungszeichen, sich an die Regeln versucht, in vieler Hinsicht noch zu halten. Ganz viel von dem, was da passiert ist im Vorfeld der Pleite, war ja legal. Ich glaube, das sollte man nicht vergessen. Aber die Konstruktion war so komplex und so kompliziert, dass es quasi trotzdem nicht nachvollziehbar war. Also man muss sagen, das war jetzt nicht geheim und trotzdem aber auch nicht transparent. Also ich würde sagen, es war, vielleicht hilft sogar der Begriff der Intransparenz hier. Ja, weil es war quasi nicht geheim. Ja, es war die ganzen, wenn da 1000 Firmen im Firmenbuch stehen, kann das theoretisch jeder nachvollziehen. Praktisch müsste ich mir dafür aber meinen normalen Job kündigen und mich nur dem widmen. Das kann keiner. Also das heißt, jetzt kann man sagen, formal wurden die Anforderungen erfüllt, aber auf eine Art und Weise, die dann doch diese Transparenzregeln eigentlich unterläuft. Und ja, und da muss man sich die Frage stellen, ist das dann ausreichend, ja, wenn das so möglich ist?
Wo würden Sie sich mehr Transparenz wünschen?
Also früher wäre die Frage, früher, damit meine ich noch vor einem Jahr oder so, wäre die Frage noch viel leichter zu beantworten gewesen. Weil bis letztes Jahr gab es in Österreich noch kein Informationsfreiheitsgesetz wie in jedem anderen zivilisiert-industrialisierten Land. Ja. Das wurde letztes Jahr verabschiedet, tritt, glaube ich, dieses Jahr in Kraft. Und damit ist Österreich endlich nicht mehr Schlusslicht, wenn es um Informationsfreiheit geht. Und das heißt, das war lange mein, wo ich mir dachte, das gibt's ja nicht, dass in jedem Land eigentlich es üblich ist, dass man als Staatsbürger, als Steuerzahlerin, als Steuerzahler den Anspruch hat, Informationen zu bekommen. Von über öffentlich finanzierte Studien und so weiter. Schauen wir mal, wie das in Österreich jetzt wird. Ja, also ob dieses Informationsfreiheitsgesetz dann auch wirklich gelebt wird. Ich befürchte, dass wir das in den nächsten Jahren mehr brauchen werden, als uns lieb ist. Ja. Also das heißt, insofern ist meine Antwort trotzdem, ich wünsche mir viel mehr Transparenz dabei, was mit öffentlichen Studienvergaben, was im Bereich öffentlicher Auftragsvergabe passiert, ja, was eigentlich mit öffentlichen Geldern gemacht wird und die Ergebnisse davon, die würde ich eigentlich viel transparenter gerne sehen.
Was mich noch interessieren würde, Sie haben ja mehrere Forschungsschwerfelder oder Schwergebiete oder Schwerpunkte. Was zählt noch dazu?
Ja, also wie gesagt, diese Offenheit ist das eine, was ich quasi, Offenheit als Organisationsprinzip ist so ein Schwerpunkt. Ein anderer Bereich, in dem ich, wo ich dazu geforscht habe, ist lange Zeit private Regulierung, vor allem im Bereich des Immaterialgüterrechts, also vulgo geistiges Eigentum. Da habe ich sehr lange geforscht zu Themen Urheberrecht, die Frage, welche Rolle spielt das Urheberrecht in unserer digitalen Gesellschaft, wo das Urheberrecht ja eigentlich von einer Expertenmaterie zu einem, würde ich sagen, zu einem Alltagsproblem geworden ist. Ja, also früher war es so, also diese Veränderung, die mit dem Internet gekommen ist, die kann man sich daran gut vorstellen, wenn man sich vorstellt, irgendwann in den 70er Jahren, vor dem Internet, ja, man stellt sich vor, jemand gibt Ihnen ein urheberrechtlich geschütztes Werk in die Hand, sagen wir eine Filmrolle. Ja? Und dann sagt er zu Ihnen, so, und jetzt verletz mal das Urheberrecht. Das ist gar nicht so leicht gewesen. Da muss ich einen Projektor auftreiben, einen Raum mieten, Leute dazu einladen, Eintritt verlangen, eine Vorführung machen und dann habe ich vielleicht das Urheberrecht verletzt. Ja, weil ich eine quasi gewerbliche Vorführung von diesem Film gemacht habe. Ja. Privat bei mir im Wohnzimmer hätte ich, wenn ich ein Projekt da auftreibe, ohne Probleme zeigen können, wenn ich kein Geld verlange und so weiter. Also das war gar nicht leicht. Heute ist es umgekehrt. Drücken Sie jemanden ein Smartphone in die Hand und sagen Sie, verletz nicht das Urheberrecht. Und es ist schwierig. Ja. Weil heute, ich gehe mit dem Smartphone durch die Welt, filme, irgendwo im Hintergrund sind Fotos, die sind urheberrechtlich geschützt, im Hintergrund läuft noch eine Musik, das lade ich auf mein privates Blog hoch, Urheberrecht verletzt. Ja, weil ich quasi diese Hintergrundmusik darf ich nicht verwenden, darf ich nicht frei im Internet einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen. Ja. Und das habe ich immer noch gehalten für ein Problem. Ja, das schränkt die kreative Ausdrucksform der breiten Masse der Bevölkerung ein, ohne dass es jetzt den Kreativen dadurch wirklich viel Geld bringt. Ja. Man hat ja dann in der EU-Urheberrechtsnovelle 2017, hat man ja ein bisschen daran gedreht, mit dem Ergebnis, dass heute es einfacher möglich ist, nicht kommerziell produzierte Inhalte, also solche Handyvideos, wie ich es gerade erzählt habe, auf einer Plattform wie YouTube zu veröffentlichen, aber am privaten Blog, den eh keiner mitkriegt, wenn er nicht über irgendeine Plattform verbreitet wird, darf ich es immer noch nicht. Ja, also jetzt bin ich auf einmal auf irgendwelchen kommerziellen Plattformen besser gestellt. Deshalb gibt es sowas wie TikTok heute noch, deshalb gibt es YouTube immer noch, weil dort gibt es quasi Haftungsprivilegien, dort gibt es die Möglichkeit für die Urheber, sich an Verwertungen zu beteiligen, was ich alles gut finde. Ich finde es auch okay, dass man, dass diese Plattformen dafür irgendwie was zahlen an die Kreativen, das finde ich gut. Ich hätte es nur cooler gefunden, wenn man damals gesagt hätte, okay, also wenn jemand auf seinem privaten Blog irgendwas veröffentlicht, nobody cares, ja, das sollte, also im Sinne von, hier wäre eine Nutzung, sollte einfacher möglich sein, und wenn es dann im Bereich von sozialen Netzwerken verbreitet wird, dann sind wir in einer Sphäre, wo zumindest der Netzwerkbetreiber, der Plattformbetreiber was damit verdient, und dann sollen die bitte dafür zahlen, so ähnlich wie heute Leute für quasi diese Lehrmedienabgabe gezahlt haben lange, oder wie man eine Festplattenabgabe hat, da zahlen wir auch alle dafür, dass wir Privatkopien machen können. Ja, und so ähnlich, glaube ich, wäre das auch gut fürs Internet gewesen. Das haben wir jetzt nur so zur Hälfte gemacht. Ja. Aber das war ein Thema, das mich lange beschäftigt hat. Und in den letzten Jahren habe ich dann eher so im Bereich auch Patente geforscht. Da hatte ich auch mein Forschungsprojekt vom FWF, also vom Forschungs- und Wissenschaftsförderungsfonds, wo wir uns die Frage gestellt haben, ist es in manchen Bereichen vielleicht besser, gar nicht so sehr auf Patente zu setzen? Gibt es nicht andere Formen der Regulierung, die eigentlich vielleicht auch schneller zu Ergebnissen führen könnten und so weiter? Also auch da die Frage, ist es immer gut, wenn geistige Eigentumsrechte ganz, ganz stark sind? Und meine Antwort wäre nein.
Beim Urheberrecht, wie würde da die nächste Novelle aussehen? Weil, also hier haben wir auch schon mal Gedanken darüber gemacht, das Problem ist ja, 70 Jahre nach dem Tod erlischt überhaupt mal das Urheberrecht, was meiner Meinung nach Wahnsinn ist. Und auch, wie ist es mit neuen Schaffen von Kreationen, also die ganzen Stock-Plattformen, die es gibt, also jetzt Urheberrecht im Sinne von Bildern, die brauchen ja Bildmaterial, damit die künstliche Intelligenz irgendwas machen kann damit. Und das Urheberrecht kann man ja faktisch auch nicht abtreten, man kann ja nur Nutzungsrechte abtreten, also es ist immer mehr verworren und ich frage mich, speziell in dem Bereich, was ist eigentlich so das nächste Gesetz oder was kann man eigentlich da machen, weil es wird neue Kreationen geben und die Kreation bedient sich ja an alten Kreationen, das ist ganz normal.
Ja, also ich sehe es ganz genauso. Ich habe eben auch, ich war 10 Jahre in Berlin, ich habe meinen Doktor und dann an der FU Berlin gemacht und dann auch dort als Juniorprofessor tätig, bevor ich den Ruf an die Uni Innsbruck bekommen habe. Und in meiner Berliner Zeit habe ich mit anderen Netzaktivisten dort die Initiative Recht auf Remix gestartet, wo wir genau betont haben, dass es eigentlich, es gibt so viel, gerade digitale Technologien ermöglichen so viele neue, tolle, kreative Formen des Ausdrucks. Und Remix-Kreativität ist natürlich eine besondere Kreativität. Das ist nämlich, kommt vielleicht auch, wenn man es mir jetzt nicht mehr glaubt, aber durchaus meine Vorliebe für Hip-Hop-Musik auch zum Durchbruch, wo ich sage, ja, das lebt davon, dass das Alte im Neuen erkennbar bleibt. Das ist das, was Remix-Kreativität spannend ist, was sie auszeichnet. Es ist was Neues, aber das sich auf was Altes bezieht, jetzt kann man sagen, jede Kreativität, niemand kann aus dem Nichts schöpfen, wir alle. So originär und originell kann ein Werk gar nicht sein, dass es nicht trotzdem sich aus dem kulturellen Erbe bedient. Ja, und ich würde sagen, das Spannende an der Remix-Kreativität ist eigentlich, dass sie ehrlicher ist. Sie legt diese Einflüsse eigentlich offen. Ja? Während andere eigentlich hoffen müssen, dass man die Einflüsse irgendwie verschleiern kann, dass man ihm nicht dann vielleicht abgemahnt wird. Vor allem, wenn diese Schutzfristen so absurd lang sind. Also 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers. Das ist völlig crazy, ja, der Urheberin. Ja. Vor allem, und das ist ja das Krasse, weil dieser Urheberrechtsschutz automatisch entsteht. Ja, es ist ja nicht so wie bei einem Patent, dass ich es beantragen muss und dann gilt der Schutz 20 Jahre, sondern der Urheberrechtsschutz, wenn ich ein Handyfoto erstelle heute, dann ist das bis 70 Jahre nach meinem Tod geschützt. Das heißt, die übergroße Zahl der Werke, die wir heute erstellen, ist eigentlich gar nicht ökonomisch verwertbar, wird auch kaum ökonomisch verwertet. Und trotzdem sind alle diese Werke bis quasi in die Ewigkeit urheberrechtlich geschützt. Ja? Und man kann damit nichts Neues schaffen. Das ist einfach schade. Und und die Frage ist, aber ich sehe ja keine große Hoffnung, dass man das schnell ändern wird. Ja? Also das Ganze ist in internationalen Verträgen, der Berner Übereinkunft und anderen, auch im Rahmen der WTO, ja, gibt es diese unter Welthandelsorganisation und der Weltorganisation für geistiges Eigentum, WIPO. In diesen Organisationen ist das festgelegt, ja, und das heißt, so sinnvoll ich es fände, ja, glaube ich, dass das wirklich zu verkürzen, diese Fristen, oder wieder umzustellen auf ein System, wo man sagt, okay, wenn es verwertbar bleibt, dann muss ich es aber anmelden. Ja, und für alles, was nicht angemeldet ist, werden die Fristen verkürzt. Solche Dinge, ja, das sehe ich jetzt in nächster Zukunft nicht. Ja, das heißt, das wird auch und auf nationalstaatlicher Ebene sowieso unmöglich. Ja. Ich glaube, das, was da eigentlich wichtiger wäre, wäre, dass man wirklich so Dinge schafft, wie es im skandinavischen Raum bereits gibt, wie es auch die europäische Urheberrechtsnovelle jetzt erlaubt hat, nämlich, dass man über Verwertungsgesellschaften dann trotzdem solche quasi Verkürzungen hinbekommt, dass bestimmte Werke dann trotzdem frei zugänglich sind. In Norwegen zum Beispiel gibt es ein Projekt, dass alle norwegischen Bücher, die vor 2003 oder 2005 erschienen sind, auf der Webseite der Norwegischen Nationalbibliothek zugänglich macht. Und wer das nicht will, hat ein Opt-out. Ja, aber das ist zum Beispiel, das erlaubt auch noch nicht so einfach, mit diesen Büchern neue Werke zu schaffen, aber es macht sie zumindest mal zugänglich. Ja. Und man kann sagen, manche Dinge, wie zum Beispiel das auf Plattformen, bestimmte Formen der Remix-Kreativität, das läuft jetzt unter dem Namen Pastiche, möglich wurden, sind schon auch ein Fortschritt. Ja. Also, aber ich mein Eindruck ist auch, und ich, dass die Luft jetzt erstmal raus war, ja, also da war jetzt 10 Jahre Debatte rund um dieses neue EU-Urheberrecht und jetzt ist mal auch 10 Jahre Ruhe, glaube ich. Die aktuelle Debatte, die jetzt am stärksten tobt, ist die, was ist mit KI? Ja? Müssen KI, sollten die nicht zahlen müssen dafür, wenn sie zum Beispiel Bilder oder andere Werke zum Training ihrer KI einsetzen und das dann vermarkten? Ja? Und ich gebe zu, das ist eine Frage, die ist komplizierter als die Fragen, mit denen ich mich noch beschäftigt habe. Das ist, also prinzipiell muss ich sagen, ja, eine gewisse, auch da finde ich, sollte man das über Verwertungsgesellschaften lösen.
Was man auf Ihrem LinkedIn-Profil sieht, ist ein Header, wo oben steht, BWL ist nicht gleich Wissenschaft. Was hat das zu bedeuten?
Ja, das ist ein Foto, das habe ich gemacht auf einem Universitätsklo an der Hamburger Universität, wo ich mich damals beworben habe für eine Professur. Und dieses Bild hat mir aus mehreren Gründen sehr gut gefallen. Also erstens mal, wenn man dieses Bild sich anschaut, es ist so schön geschrieben. Ich glaube, nur in Deutschland werden Klowände so fein säuberlich beschmiert. Ja, also alleine wie schön es unterstrichen ist und wirklich so BWL, wirklich wunderschönes B, ist ungleich Wissenschaft. Also wirklich mit so viel, ja, Liebe und so sorgfältig kann man nicht vorstellen, dass irgendwo auf der Welt Klowände so beschmiert werden. Das Zweite ist, es deutet ja eben gerade darauf hin, dass viele Leute mit BWL nicht verbinden, dass das eine Wissenschaft ist. Ja, und ich würde sagen, in manche Bereiche der BWL, ich will jetzt niemanden von den Kollegen zu nahe zu treten, habe ich das Gefühl, die machen mehr Unternehmensberatung als Wissenschaft. Gleichzeitig verstehe ich mich selbst, gerade in meiner Tätigkeit an der Uni Innsbruck, als eher als Grundlagenforscher. Mich interessieren ganz grundlegende Fragen. Was ist eine Organisation? Das ist auch ein Themenbereich von mir, über den wir noch nicht gesprochen haben. Ich habe eine meiner wichtigsten Forschungsarbeiten, witzigerweise, und das ist aber in einem Management-Journal, in einem internationalen erschienen, hat sich um die Frage gedreht, wie Anonymous, das Hacker-Netzwerk, wie das eigentlich als zu bewerten ist, das ist eine Organisation oder nicht? Und wie, wenn jeder Anonymous sein kann, weil man nicht weiß, wer Anonymous ist, wer kann dann nicht Anonymous sein? Wie kann man quasi Grenzen ziehen in einer so einer grenzenlosen Organisation? Das ist hat schon mit Offenheit wieder ein bisschen zu tun. Und solche Fragen interessieren mich. Ich würde sagen, das ist natürlich Wissenschaft. Ich glaube, das ist auch relevant für Unternehmen, weil da geht es dann in Wirklichkeit um die Frage, wie stelle ich eine Organisationsidentität her? wenn die fluide ist. Und das betrifft zum Beispiel jede Organisation, die mal eine andere Organisation übernommen hat oder fusioniert. Da stellen sich immer die Fragen, okay, die alten Organisationsidentitäten sind quasi, auf die kann man nicht mehr zurückgreifen, die neue ist noch nicht da. Wie kann ich in so einer fluiden Phase als Manager, als Managerin stabilisierend wirken? Solche Fragen beschäftigen mich zum Beispiel. Und das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine wissenschaftliche Frage und dann eigentlich eine Grundlagenforschungsfrage. Aber das ist in der BWL auch nicht üblich. Und und sozusagen in dieser Spruch BWL ungleich Wissenschaft, da steckt eben quasi eine Kritik drin an BWLern, die sich nicht als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ernst nehmen. Ich mag ein Beispiel, und das, ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden an der Uni Innsbruck. Ich habe das Gefühl, wir sind eine sehr wissenschaftsorientierte Fakultät hier. Also, und aber um ein Beispiel zu nennen, das ist nicht überall so. Im Marketing zum Beispiel habe ich teilweise das Gefühl, das sind Leute, ja, deren, das ist die vor allem oder ausschließlich, kann ich das mal nicht machen soll, ja, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Produkte besser zu vermarkten. Ja, also das kann man ja schon machen. Aber ich finde, man sollte dann schon auch, wenn man öffentlich finanziert ist an einer Uni, vielleicht einen kritischen Blick auf Vermarktungsstrategien und und Marketingstrategien werfen und durchaus auch die Fragen stellen, wie inwieweit kommt es hier auch zu Nachteilen für die Gesellschaft, wenn bestimmte Vermarktungsstrategien gewählt werden. Ja? Und das erfordert aber eben dann schon, dass man sich als Wissenschaftlerin und als Wissenschaftler ernst nimmt.
Ich habe noch drei Fragen an Sie. Die erste Frage lautet, welcher wissenschaftlicher Beitrag hat Sie zum letzten Mal inspiriert?
Ja, das ist jetzt aus der Hüfte geschossen. Also weil ich lese natürlich viel, ja, und mir kommt da immer wieder viel unter, ja. Und ich meine, also das mit zum letzten Mal, das war sicher irgendein Artikel, den ich auf Blue Sky oder auf Mastodon irgendwo gesehen habe, wo irgendjemand was geschickt hat, was ich spannend finde. Das sind so oft auch dann meistens Autoren, die zu bestimmten Themen einfach eine Expertise mitbringen, da weiß man schon, oder Autorinnen, dass die da gut sind. Ich würde das also insofern gerne ein bisschen anders beantworten und sagen, welche wissenschaftlichen Erkenntnisse haben eigentlich den nachhaltigsten, den langfristigsten Einfluss schon auf mein Weltbild als Wissenschaftler und auch auf mein Selbstverständnis. Und da würde ich sagen, sind die zwei, das, oder die drei Wissenschaftlerinnen, die ich da nennen würde, das ist kein wirklicher BWLer dabei, ja. Das ist eigentlich Karl Popper, das ist Albert O. Hirschman und das ist Judith Butler. Und ich würde sagen, also ganz kurz vielleicht ein Satz zu jedem von den dreien. Ich glaube, bei Popper, was ich da am spannendsten fand oder finde, ist eine gewisse intellektuelle Demut über die Erkenntnisfähigkeit, die wir als Wissenschaft mitbringen. Wenn er einfach so sehr betont, dass wir nie sicher irgendetwas wissen können. Wir sind, also Fallibilismus als Prinzip, wir können uns versuchen, der Wahrheit anzunähern, aber es gibt kein sicheres Wissen. Und damit verknüpft er aber auch zum Beispiel die Forderung nach Theorien- und Methodenpluralismus. Weil wir nie sicher sein können, dass unsere Theorie die richtige ist, braucht es immer mehr als eine Theorie. Also er hat den Spruch, einer meiner Lieblingssprüche, der hing auch 10 Jahre an der Wand in meiner Berliner Zeit, wenn du dir sicher bist, dass eine Theorie die einzig mögliche ist, um ein Problem zu lösen, dann hast du weder die Theorie noch das zu lösende Problem verstanden. Und deshalb zum Beispiel hadere ich so mit der volkswirtschaftlichen Theoriebildung, die sehr eng ist, sowohl methodisch als auch theoretisch. Ich glaube, dass das ein Riesenproblem ist. Das zweite ist Albert O. Hirschman. Das ist in mehrfacher Hinsicht ein Vorbild gewesen. Also ich will das jetzt nicht hier nacherzählen. Also sein ganzer Lebenslauf ist unglaublich. Der war Berliner Jude, ist dann geflohen, hat gegen die Nazis in Frankreich gekämpft, dann vorher noch im Spanischen Bürgerkrieg, war dann Teil der Landungstruppen in Italien, nachdem er selbst fliehen musste und zuvor noch Varian Fry geholfen hat, jüdische Intellektuelle in die USA zu schleusen, war dann in der Entwicklungszusammenarbeit in Kolumbien und dann ist er erst in die Wissenschaft gegangen. Und man merkt einfach sozusagen quasi, der hat eine Lebenserfahrung mitgebracht und hat dann zuerst 3 entwicklungsökonomische Bücher geschrieben und dann erst so richtig allgemeines. Und jedes Buch, das ich von ihm gelesen habe, ist fantastisch. Es gibt jetzt sogar eine Netflix-Serie, wo er mitspielt, Transatlantic heißt das, da geht es unter anderem um Albert O. Hirschman und eben diese Zeit im Vichy-Frankreich. Und der ist sehr einflussreich für mich, finde ich, weil der zum Beispiel sagt, naja, ich bin Possibilist. Ja, es geht mir darum, dass in quasi auf Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen Möglichkeiten auszuloten. Es gibt immer mehr als eine, aber das ist das, was man tun kann. Ja, versuchen, Möglichkeiten aufzuzeigen. Und er hat auch ganz viele andere Konzepte, die ich spannend finde. Er sagt zum Beispiel, wir haben ganz zu Beginn darüber gesprochen, was ist für mich Erfolg? Und was ich da gesagt habe mit, dass das, was für mich Erfolg ist, heißt nicht nur Ziele erreichen, weil oftmals die Ziele sich ändern am Weg zum Ziel. Das habe ich von Hirschman, der betont hat, dass man, wenn man Entwicklungshilfeprojekte nur daran beurteilt, was man sich ursprünglich vorgenommen hat und dann anschaut, hat man es erreicht, dann werden die alle gescheitert sein. Aber warum? Weil man dabei was gelernt hat. Währenddessen hat man was gelernt. Und wenn man seine Ziele nicht auf Basis des Gelernten adaptieren würde, dann wäre man erst recht ein Fool, ja, also ein Narr. Ja, und das heißt, und auch so spannende, ermutigende Dinge, wie man sagt, wenn ich ein neues Projekt starte, ja, wenn ich irgendwas Innovatives ausprobieren will als Unternehmer oder Unternehmerin, dann ist es so, dass ich mit Sicherheit die Probleme unterschätze, die auf mich zukommen werden. Und hätte ich das vorher schon gewusst, hätte ich es nie gestartet. Dann nennt das die Hiding Hand. Also die Hand, die mich davor schützt, Dinge auszuprobieren, die überhaupt mir erlaubt, Dinge auszuprobieren, weil ich ignorant und naiv bin, was die Probleme betrifft. Aber er sagt, das ist gut, weil ich bin nicht nur naiv, was die Probleme betrifft. Ich bin auch naiv, was meine Möglichkeiten betrifft, mit Problemen fertig zu werden. Und das macht mir Mut, wenn ich das Gefühl habe, es funktioniert nicht. Und Judith Butler, die dritte, die finde ich deshalb interessant, einfach weil die mit ihrem Buch auch Gender Trouble und so so richtig deutlich macht, dass die Welt, also sie erklärt, ja, finde ich, wie die Kategorien, die wir bilden, auch die Welt mit herstellen, in der wir uns bewegen, und dass es deshalb so wichtig ist, auch sich immer wieder zu fragen, sind die Definitionen, mit denen wir arbeiten, sind die Kategorien, mit denen wir arbeiten, sind die überhaupt angemessen, müsste man die nicht vielleicht mal überdenken, kommen wir dann zu anderen Lösungen, also die Performativität auch von Theorie, was heißt das? Es gibt, und das ist gerade für BWLer so wichtig, finde ich. Gerade im Manager, ja, sind oft Leute, die sich selber ganz stolz sind. Ja, ich bin kein Theoretiker, ja, ich bin ein Mann der Tat, ja, ich bin ein Praktiker. Ja, ich hab, so, und das sind aber Leute, also da zitiere ich jetzt einen anderen Ökonomen, Keynes, der gesagt hat, gerade diese Männer der Tat, ja, gerade diese Praktiker, die stolz drauf sind, dass sie mit Theorie nichts am Hut haben. Keynes sagt, die sind oftmals Sklaven längst verblichener Ökonomen. Warum? Weil wenn ich praktisch als Unternehmer, als Manager, als Managerin handle, dann habe ich immer, es geht gar nicht anders, ja, wenn ich bewusst handle, ja, wenn ich bewusst handle, habe ich immer eine Kausalvermutung. Ich habe immer eine Theory in Use, eine implizite Theorie. Ich hab immer die Theorie, wenn ich A mache, kommt B raus. Aber das Problem ist, wenn mir nicht bewusst ist, dass das eine Theorie ist und dass es auch andere gäbe, dann bin ich ein Gefangener dieser Theorie. Dann glaube ich, die Welt kann nur so sein und nicht anders. Und das schränkt mich enorm ein in meinem Handeln. Also einer meiner akademischen Lehrer, Jörg Süder, der hat mal gesagt, es gibt nichts Praktischeres wie eine gute Theorie. Ja? Und ich glaube, das ist wiederum, hängt für mich mit Butler zusammen, die eben sagt, mit welchen Theorien im Kopf wir auf die Welt schauen, Das hat Folgen dafür, wie die Welt ist, auch wie die Welt auf uns zurückschaut. Ja? Also wenn wir quasi mit einem bestimmten Blick auf Leute zugehen, kooperativ oder kompetitiv, dann werden die Leute sich entsprechend verhalten. Ja? Und ich werde, wenn ich kooperativ gehe, werde ich mehr Menschen treffen, die kooperativ sind. Wenn ich aber wettbewerblich und wie der größte Ego-Shooter durch die Welt laufe, dann werde ich auch lauter Leute treffen, die mir gegenüber auf Distanz gehen und in den Wettbewerb gehen. Aber auf die Idee, dass ich das selber mit meinem Weltbild hervorgebracht habe, komme ich vielleicht gar nicht.
Wenn Sie in 10 Jahren die Zeitung aufschlagen oder die News-App öffnen, je nachdem, was Sie bevorzugen, welche Schlagzeile erhoffen Sie sich?
Fünf Jahre nach dem Wechsel zu einer klimafreundlichen Politik in den USA und Europa, haben wir jetzt doch noch eine Chance, das 2-Grad-Ziel zu erreichen.
Sehr überlegt, wohl überlegt. Die letzte Frage, Herr Dobusch, es ist immer dieselbe Frage. Was möchten Sie noch sagen?
Ja, ich finde, wir haben jetzt hier viel über meine Forschung an der Uni Innsbruck gesprochen. Und gleichzeitig führen wir dieses Interview mit mir hier aus meinem Wiener Büro im Momentum-Institut. Das ist, wo ich als wissenschaftlicher Leiter tätig bin, also ehrenamtlich, das möchte ich dazu sagen, dass ich gemeinsam vor 5 Jahren mit Barbara Blaha gegründet habe und dass ich, glaube ich, schon noch erwähnt wissen will, weil das erstens viel Herzblut auch reinfließt und weil das für mich so ein bisschen komplementär ist zu dem, was ich an der Uni mache. An der Uni mache ich Grundlagenforschung. Hier im Momentum-Institut sind wir sehr anwendungsorientiert. An der Uni dauern die Aufsätze, bis sie erscheinen, 2, 3, 4, 5 Jahre. Im Moment im Institut ist alles, was nicht in 2, 3 Wochen fertig ist, veraltet. Da sind wir wirklich so stark am News-Cycle dran. Und ich selber finde das sehr erfrischend, diese unterschiedlichen Geschwindigkeiten parallel zu erleben. Beim Momentum-Institut geht es uns um die Themen Klima, Verteilung und Arbeit, Arbeitsgut, gute Arbeit, Arbeitsmarkt und so weiter. Und ich glaube, auch das ist etwas, wo ich sage, dass das quasi das auch zu einem BWLer passt. Ja, ich glaube, wenn wir nachhaltig gut wirtschaften wollen, dann wird das nur dann gehen, wenn es auch der Umwelt und den Arbeiterinnen und arbeitenden Menschen gut geht. Und ich habe das Gefühl, das wird manchmal ein bisschen vergessen. Und derzeit kommt das noch mehr unter Druck als ohnehin schon, weil man glaubt irgendwie, wenn man vergisst, ja, dass auch die Produkte jemand kaufen muss, die man herstellt, ja, dass Innovation kein Selbstzweck ist, sondern eigentlich irgendwie ja zu einer allgemeinen Verbesserung unseres Wohlstands auf der Welt und auch einer nachhaltigeren Wirtschaftsweise beitragen muss. Und das ist mir deshalb auch so ein Anliegen. Ich bin Familienvater, ich habe 3 kleine Kinder und ich würde mir eigentlich wünschen, dass die auch nochmal auf einem lebenswerten Planeten quasi vor sich hin scheitern können, so wie wir.
Da habe ich jetzt noch eine Frage an Sie, wenn Sie mir das gestatten.
Bitte, bitte.
Wo sind die Grenzen des Wachstums? Wir können ja nicht ohne Wachstum, wir haben ja auch negatives Wachstum, also das Wachstumsbegriff ist immer da.
Ja, also ich glaube, also es gibt Grenzen des Wachstums, was den Ressourcenverbrauch betrifft, die sind simpel. Also wir verbrauchen derzeit zu viele Erden, das ist nicht nachhaltig. Das kann nicht, also wir haben derzeit, weiß nicht, 2 oder 3 Erden, die wir, also vor allem die wir als Welt verbrauchen, und wenn wir unseren Konsum verallgemeinern würden, dann wäre das sowas von nicht nachhaltig, das gibt's gar nicht. Insofern, aber gleichzeitig glaube ich, dass es keine Grenzen des Wachstums im Sinne von neuen Kombinationen menschlicher Kreativität gibt. Ja, das führt uns zurück zur Remix-Kreativität und zur Remix-Kultur. Das gilt auch für wirtschaftliche Innovation. Alles, was wir an Innovationen wirtschaftlich haben, ist eine Rekombination von Bestehenden. Und das ermöglicht dann wieder neue Rekombinationen. Und mit Schumpeter, das ist ein nie enden wollender Prozess, der immer aus dem Gleichgewicht hinausstrebt, der immer wechselseitige, quasi relative Preise in einer Wirtschaft verändert. Das ist das, was ich fantastisch finde, auch an marktwirtschaftlichen Systemen, wenn sie eingehegt sind, wenn man verhindern kann, dass es zu negativen Externalitäten kommt, wie Ausbeutung und Naturzerstörung. Ja. Und genau da muss man hinkommen. Ich glaube, es muss einem klar sein, dass ein entfesselter Markt, der nicht eingehegt ist, die Grundlagen seines eigenen Funktionierens zerstört. Und das ist, glaube ich, das ist nicht mal links, das hat Ludwig Erhard schon so gesehen, also der Begründer der sozialen Marktwirtschaft, ein konservativer Politiker aus Deutschland in den 60er und 70er Jahren. Und das heißt, ich glaube, die Grenzen des Wachstums sind schnell erreicht, wenn wir rücksichtslos und ohne Beschränkung von Natur und Menschausbeutung wachsen. Dann haben wir ganz schnell die Grenzen erreicht. Ja. Wenn wir es aber schaffen, dass wir Grenzen setzen und akzeptieren und durchsetzen. Ja, wenn man sagt zum Beispiel, wenn wir das 2-Grad-Ziel noch erreichen wollen auf Perspektive, wenn es um die Erderhitzung geht, ja, dann ist einfach klar, da geht es nicht um, dass wir weniger ausstoßen dürfen. Wir müssen zu einer Null-Emissionswirtschaft kommen, full stop, das ist einfach klar. Und alles, was uns nicht in diese Richtung führt, ja, ist ein Problem. Und das heißt, man muss alles, mit dem Klima kann ich nicht verhandeln. Ja? Also das heißt, ich habe quasi, und das heißt, ich würde sagen, wir müssen sehr, sehr viel kreativer werden, sehr viel wachsen, wenn es darum geht, neue, nachhaltige Technologien zu entwickeln. Ja? Aber alles muss in die Richtung gehen, das harte Ziel, Null Emissionen, das muss erreicht werden, sonst sieht es düster aus.
Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für Ihren Appell jetzt am Ende. Also auch herzlichen Dank für den Beitrag, den Sie leisten, weil auch mit Ihrer Aufklärungsarbeit oder auch mit Ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit beim Momentum-Institut leisten Sie ja Großes. Und Sie haben viele Worte, viele spannende und viele tiefsinnige Worte gebracht, aber auch sehr viel witzige. Also das muss ich auch an dieser Stelle sagen. Also ich musste einige Male musste ich lachen und schmunzeln. Und es war ein sehr tolles Gespräch. Vielen, vielen Dank und Ihnen weiterhin alles Gute. Vielen Dank.
Danke.